Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Viktoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht. Am 16. Jänner haben Irene und ich den zweiten Teil des Live-Hörspiels Der Zeitdieb im Brucks Freies Theater Innsbruck besucht. Und am Morgen darauf habe ich Veronika Temmel und Alexander Brandner, die zwei Mitglieder des Live-Hörspiel-Ensembles, zu einem Gespräch getroffen. Und Alexander, alias Tod und Erzähler, ist nicht nur der Mastermind, sondern auch das Mädchen für alles hinter dem Live-Hörspiel. Gemeinsam mit Elisabeth Christa hatte er vor 13 Jahren die Idee dazu, ein Live-Hörspiel überhaupt zu veranstalten und in einer Form, wie es sie heute wohl nirgendwo anders gibt.
Für mich ist es tatsächlich ein bisschen wie Programmieren. Ich schreibe da in meinem Kämmerchen einen Code,
ja,
was wer wann zu tun hat. Keiner kann sich absprechen und dann drückt man auf Play und dann soll das ineinander greifen. Okay. Und erstaunlicherweise funktioniert es. Ich bin jedes Mal wieder baff, aber man kann da nicht debuggen. Mhm. Ja. Also wenn das einmal programmiert ist, dann läuft das Programm und dann stehen wir auf der Bühne und müssen damit umgehen.
Veronika alias Nanny Org und Susanne ist seit 11 Jahren dabei und hat selbst 2 der Hörspiele geschrieben. Für bis zu 13 Schauspielis und Lesis gilt es Jahr für Jahr ein Skript zu erstellen, das ganz besondere Anforderungen aufweist. Keines der Mitglieder weiß, bevor es auf die Bühne geht, was genau ihn oder sie dort erwartet. Das Konzept, wie es seit 13 Jahren umgesetzt wird, ist ein Unikat, von dem allerhöchstens David Lynch behaupten kann, dass er einen Input gegeben haben könnte. Aufgeführt wird das Live-Hörspiel übrigens in einem der besten Theater Innsbrucks, im Brucks.
Propolis, Bierstindel, das waren die kleinen. Und dann war eben das Treibhaus und dann die Bäckerei. Und von der Bäckerei sind wir dann ins Brucks gewechselt und ja, da müssen sie uns raustragen, da gehen wir nie wieder weg. Ja.
Das da ist haben wir unser Zuhause gefunden.
Also
Shoutout to Brucks, sie sind fantastisch.
Ja. Ja.
Sie sind
ja, jeder, der irgendwas auf die Beine stellen will, ein Stück und so, geht es einfach ins Brucks, es ist das Beste.
Cool. Für Eingeweihte, das Gespräch mit Tod und Nanny Org haben wir übrigens in der Küche von Susanne aufgenommen. Im Hintergrund hört man ab und zu Sascha, das Baby von Herrn und Frau Krieg, vor Glück quietschen. Wie ist das passiert, also das Live-Hörspiel in Innsbruck? Es ist ja doch schon recht alt jetzt, oder?
Ja, 11 Jahre Terry Pratchett Live-Hörspiel und dann noch vielleicht 2-3 Jahre andere Projekte. Genau, das läuft jetzt schon sehr lange und entstanden ist es, wie so vieles in Innsbruck, in einem kleinen Kulturzentrum für Jugendliche in Propolis. Da haben wir sehr intellektuell mit einer Gilgamesch-Lesung begonnen und haben wir gedacht, wenn wir anfangen, fangen wir wirklich vorne an. Mhm. Ja, und haben wir mal den Gilgamesch als Hörspiel ausprobiert. Die 4 Zuschauer haben es ganz nett gefunden.
Sind während der ganzen Doppelstunden, wo er durch die Höhle geht, eingeschlafen vermutlich. Aber ich war nicht dabei, da war ich noch nicht dabei.
Ah, okay.
Auf jeden Fall war das so der erste Versuch. Wir haben vorher immer schon so Lesungen gemacht, aber da haben wir dann angefangen, dieses Hörspielformat auszuprobieren. Ich glaube, wir haben einmal eine Szene aus Under Milkwood dann noch gelesen von Dylan Thomas und sind dann aber auf Jugendbücher von Philipp Adau gekommen, Schlimmes Ende und so weiter.
Die Eddie Dickens
Trilogie in 5 Teilen.
Cool.
Genau.
Ah, ja.
Und da haben wir dann auch einmal 2-3 Stücke gemacht und sind so ein bisschen bekannter geworden und dann ins Treibhaus damit gegangen, also ein größeres Veranstaltungszentrum in Innsbruck. Und sind dann auf Terry Pratchett umgestiegen.
Okay.
Und dann war das Interesse sehr, sehr groß.
Von den Zuschauern.
Genau,
dann.
Ja. Okay. Also da ist dann wirklich die Zuschauerzahl steil nach oben gegangen und seitdem hat sich das stabil weiterentwickelt.
Okay, cool. Warum dann Terry Pratchett? Habt ihr geahnt, dass das irgendwie so ein Magnat sein wird? Oder?
Nein, also wir lieben Terry Pratchett. Er ist ein Genie und wir wollen seine Bücher auf die Bühne bringen. Mhm. Und viele andere Leute finden ihn auch toll. Und das war einfach eine Resonanz. Also wir haben das jetzt nicht, um mehr Zuschauer zu erhalten. Das war eigentlich gar nicht so das Thema am Anfang. Also wir waren sehr glücklich mit diesen 30 Zuschauern, die wir gehabt haben. Ja. Das war jetzt. Wir waren sehr überrascht beim ersten Terry Pratchett, wie groß der Zulauf ist.
Der erste Terry Pratchett ist ja jetzt quasi der aktuelle Terry Pratchett. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja. Ja, eben. Der Zeitdieb war der allererste und dieses Jahr haben wir uns gedacht, nachdem wir jetzt letztes Jahr das Jubiläum ein bisschen verpasst haben und dieses Jahr dann das 11-jährige Jubiläum machen, haben wir uns gedacht, jetzt machen wir den Zeitdieb noch einmal. Mhm. Und er ist sehr anders als beim ersten Mal. Also
man versteht ihn zum Beispiel.
Ja,
ja. Es ist eine Geschichte erkennbar. Ja.
Ich war ja beim ersten Mal dabei, finde es ja wohl, dass eine Geschichte auch vom ersten Mal erkennbar war. Aber wenn man Terry Pratchett kennt, ist es vielleicht auch so, oder? Worum geht's denn? Also für all diejenigen, die ihn jetzt noch nicht kennen, im Zeitdieb.
Pratchett-Plot zusammenfassen. Immer eine Herausforderung.
Man bringe den Flyer.
Ja, genau. Also es ist so, dass eben mystische Wesen, die Revisoren der Realität, haben beschlossen, dass ihnen die Realität einfach zu chaotisch ist und dass sie ihr gerne ein Ende setzen würden. Und möchten das tun, indem sie eine Uhr bauen, die die Zeit anhält und die sozusagen das Ende der Zeiten einläutet. Und wie immer, wenn es darum geht, irgendwelche Doomsday-Devices zu bauen, findet sich auch ein Depp, der das schon macht. Der hat einen Assistenten, den Igor, und die bauen da jetzt an der Uhr. Jetzt, wer jetzt nicht so ganz mit dem Ende vom Allen einverstanden ist, ist Tod. Mhm. Tod ist ja immer eine sehr wichtige Figur bei Terry Pratchett. Und der schickt jetzt seine Enkelin Susanne los, um dieses Ende der Zeiten zu verhindern. Und gleichzeitig, weil sie sich viel mit Zeit beschäftigen, kommen da auch noch die Zeitmönche ins Spiel, die bemerken, dass da gerade irgendwas überhaupt nicht stimmt und dass da eben wieder jemand so eine Uhr baut, die überhaupt nicht gut ist. Und deswegen reist der alte Meister Kehrer Luce mit seinem Schüler Lobsang los und versucht eben auch, das aufzuhalten.
Genau, und worum es für mich inhaltlich auch sehr viel geht, weil diese Revisoren sind ja ganz emotionslos und rein analytisch und ganz klar nur auf Ordnung, Struktur, Messen, Daten. Und das Emotionale ist ihnen ein totales Gräuel, ein Dorn im Auge. Und dieses Spannungsfeld, Mensch zu sein, zwischen diesen Polen, das wird da, finde ich, extrem witzig und gut, aber auch abgehandelt. Also wie dann eben diese Revisoren mit der Realität in Kontakt kommen und Emotionen entwickeln. Terry Pratchett ist zwar immer extrem unterhaltend, hat aber auch immer eine Tiefe. Und hat da immer sehr interessante menschliche Sachen, die nicht tagesaktuell sind, sondern wirklich so aufs Menschsein abzielen. Da ist er ganz scharfer Beobachter und bringt es aber ganz witzig daher. Und jetzt haben wir die letzten Jahre, haben wir jetzt ein bisschen ernstere gemacht, wo es viel so um Krieg und so gegangen ist und um Waffen. Und jetzt haben wir heuer mal wieder das Gefühl gehabt, wir brauchen was ganz Witziges, was ganz Verspieltes, Blödeliges fast schon. Okay. Und haben deswegen wieder Lust auf den Zeitdieb bekommen.
Wobei die Tagesaktualität sehr oft ganz von selber kommt. Ja. Also letztes Jahr zum Beispiel hatten wir so einen recht unsympathischen, Diktator-ähnlichen Charakter, den Lord Rust. Und der hatte ein Zitat, das dann in der Woche davor, also schon lang nachdem das Skript geschrieben worden war und überhaupt das Buch, der Herbert Kickel gesagt hat.
So ein Zufall.
Fast wortwörtlich.
Ja, also da ging es um dieses sozusagen, das Recht hat dem
der Politik zu folgen. Und genau das hat der Lord Rust auch gesagt.
Okay, ja. Und wir gehen jetzt nicht davon aus, dass Kickel Terry Pratchett-Leser ist, weil dann wäre er vielleicht ein besserer Mensch, oder?
Eindeutig, ja.
Vielleicht ist das, was ihn vom letzten Wahnsinn bewahrt. Man weiß es nicht.
Oder Lord Rust ist sein großes Vorbild. Ja.
Es gibt viele Möglichkeiten.
Okay, aber wenn wir so über Live-Hörspiel reden und Terry Pratchett, es wirkt also es wirkt so, als wäre da ein Wahnsinnsaufwand dahinter, ein Terry Pratchett-Werk auf die Bühne zu bringen als Live-Hörspiel. Wie kann einem so ein Wahnsinn überhaupt einfallen? Warum macht man das und wie macht man das?
Wahnsinn ist das richtige Wort. Also man hat dann so einen 300-Seiten-Roman vor sich mit, ich denke da immer in Worten, mit 110.000 bis 120.000 Worten. Und dann beginnt man den zu dialogisieren, nenne ich das, halt in einer Skript, in einer Theaterfassung zu bringen. Das heißt, es werden einfach nur jetzt Dialogformen, also das Layout wird geändert, dass da halt dann steht Nanny Ogg, Doppelpunkt, und was sie dann sagt, wird einmal in diese Form gebracht. Das ist schon einmal 20 Stunden Arbeit und dann wird eben das gekürzt. Mhm. Und wir müssen dann von 120.000 Worten auf 30.000 runterkommen. Das ist dann die Herausforderung, diese Geschichte so zu verknappen. Welche Handlungsstränge nimmt man raus? Man muss dann ganze Handlungsstränge rausnehmen. Man kann dann nicht in einer kleinen Szene ein bisschen rumfumseln, da kommt man zu nichts. Ja. Also man muss da radikal reinkürzen und sich entscheiden, welche Szene nehme ich raus, und es ist sehr viel Arbeit. Weil es kann bei uns auch nur eine Person dran arbeiten, was uns ja zu einem weiteren Punkt von unserem Konzept führen würde, nämlich, dass die einzelnen Lesis immer nur ihren eigenen Text im Skript haben und der Rest wird überschwärzt und es werden nur Stichworte für den Einsatz und dann eben der zu lesende Text freigelassen, so dass die Schauspieler sich eben vorbereiten können, proben können zu Hause, aber keinen Kontext kennen.
Okay.
Ja, und nicht wissen, warum sie jetzt 27 Elefanten gestern Nacht sagen und dann zwei Seiten nichts mehr. Ja. Also dieses Zusammensetzen der Geschichte passiert eben live auf der Bühne. Das ist eben auch so ein zweiter Aspekt dieses Live-Spiels.
Deswegen sind auch Leute bei uns immer wieder mal ganz anders angezogen, als ihre Beschreibung ist, weil sie diese Beschreibung vielleicht kennen sie sie, weil sie das Buch irgendwann gelesen haben, vielleicht aber auch nicht.
Okay. Aber quasi der Game Master oder der Erzählmeister?
Genau, der hat ein Master-Skript, wo natürlich alles offen ist. Das würde ja keinen Sinn machen, das nochmal zuzuschwärzen.
Ja.
Plus, jemand muss natürlich auch für Notfälle gewappnet sein. Es sind immer Fehler in einem Skript. Also das sind 100 Seiten für 10 Schauspiele, die alle anders sind, weil ja jeder extra geschwärzt wird. Und natürlich sind da Fehler drinnen, ganz klar. Und das liebt aber das Publikum.
Okay.
Das ist immer ein Riesenspaß, wenn irgendwas schief geht und wir das dann live ausbügeln.
Er setzte sich rittlings auf den Besen, griff nach dem Stiel. Der Besen stieg ein wenig auf.
Wenigstens hat er eine gute Federung. Die überlassen wir den Webeplatz weiter hinten.
Was wir auch noch live machen, sind Geräusche auf der Bühne. Also es gibt immer einen Geräuschemann oder eine Geräuschefrau, die einen riesigen Kasten voller Zeug haben und dann live vertonen, was passiert. Die haben auch ein geschwärztes Skript.
Okay.
Also die haben dann auch einfach nur eine Textstelle und dann ist irgendwie markiert, was sie zu vertonen haben.
Und die wissen im Vorhinein noch nicht, oder kriegen die ein Repertoire an Geräuschutensilien?
Nein, überhaupt nicht, aber sie wissen ja, welche Geräusche zu vertonen sind stellen ihr Repertoire dann darauf ein. Also manche haben dann also Signature-Sounds, die eigentlich jedes Mal in irgendeiner Form wieder vorkommen, so irgendein spezielles Quietschen oder was, das die Zuschauer ist und wir dann schon kennen.
Und das hat sich auch das Konzept über die Jahre verändert. Also sozusagen beim ersten Mal, da hatten wir doch gerade beim Zeitdieb das, wo irgendwie es gab verschiedene Orte auf der Bühne und die waren verschiedene Orte im Stück. Und wir sind dann da immer hin und her gegangen.
Unglaublich kompliziert, das war totales Chaos.
Wir haben uns
auch
nicht mehr ausgekannt, wo wir hingehen sollen. Und das war dann auch, wir haben uns dann dort auch immer hingesetzt. Also wir sind lange gesessen beim Hörspiel, obwohl das eigentlich jetzt, wo wir damit angefangen haben, vor ein paar Jahren, das einfach mit Stehen und Pulten zu machen, wirklich viel besser ist von der Akustik her. Aber eben, wir haben uns da einfach ausgetobt
und weiterentwickelt dann quasi.
Am Anfang, also bei Eddie Dickens, haben wir ja sogar noch zweisprachig gemacht. Da haben wir teilweise mitten im Satz von Deutsch auf Englisch hin und her gewechselt. Also das war dann teilweise wirklich schon abstrakt, was da passiert ist. Und ich habe jetzt auch im Zuge dieser Wiederaufnahme das alte Skript nochmal gelesen natürlich. und würde ich heute nie wieder so machen. Mhm. Also da ist auch in dem, wie man so ein Stück umwandelt, was man auswählt. Gerade bei Terry Pratchett, der springt oft extrem her, ja. Da macht er drei Sätze, springt wieder rüber. Das ist beim Lesen toll, weil alles gleichzeitig passiert. Das ist beim Hörspiel extrem verwirrend, weil alles gleichzeitig passiert. Mhm. Und da haben wir dann eben angefangen, die Szenen aneinander zu reihen, große Blöcke zu machen, auch Erklärtext einzufügen. Mhm. Der sagt, jetzt sehen wir nochmal zu Susanne und Tod, die gerade dabei sind. Und damit haben wir es eigentlich auch geschafft, diese sehr komplexe, verwobene Geschichte eigentlich relativ klar rüberzubringen, weil Pratchett ist ja beim Lesen oft auch ein bisschen verwirrend oder mystisch oder man weiß nicht ganz, was passiert jetzt gerade. Aber es ist eigentlich auch Pratchett-Fans egal, weil es ist trotzdem cool und lustig.
Ja.
Aber für total logisch aufgebaute Plots muss man sich vielleicht einen anderen Autor suchen, wenn man alles nachvollziehen will, was da passiert.
Ja, aber so in den letzten Jahren sagen auch unsere Eltern, dass sie es verstehen.
Richtig. Und meine Mutter hat am Anfang immer gemeint, sie versteht nicht, um was es geht, aber sie liebt
es. Super. Wie ist es dann von der Seite der Schauspielis? Ihr sagt Lesis und Schauspielis?
Das oder? Ist unsere Art zu gendern. Ja. Also Lesi ist der gegenderte Singular und Lesis ist der gegenderte Plural.
Okay.
Hat sich am Anfang so eingebürgert, haben wir beibehalten. Finde ich witzig. Ja.
Wie ist es aus deiner Perspektive dann, plötzlich so einen geschwärzten Text vor dir zu haben und auf einer Bühne zu stehen und performen zu müssen?
Ja, ich meine, den Text habe ich ja schon vorher, oder? Das heißt sozusagen, ich kann mir ungefähr überlegen, ich weiß ja auch, mit wem ich rede, also sozusagen, wer der andere ist, das steht ja da.
Mhm.
Also sie, Susanne, spricht mit Tod und so. Und meistens kann man es sich ungefähr zusammendenken. Ja. Manchmal merkt man, dass man in einer krassen Fehleinschätzung unterlegen ist und dass es jetzt in der Szene um was ganz anderes geht, als man gedacht hat. Das ist dann oft auch sehr lustig, wenn das dann so zustande kommt. Also das ist auch der Grund, warum wir jetzt, also professionelle Schauspieler lachen ja normalerweise nicht über ihre eigenen Witze und so. Wie wir schon.
Wir erlauben uns das einfach, natürlich.
Auf der Bühne, auch wenn die anderen spielen und so. Und ja, das macht halt für uns, macht es auch erst währenddessen Sinn.
Mhm. Nochmal eine Frage zum Ensemble. Seid ihr eigentlich immer die gleichen geblieben? Da wird es Wechsel gegeben haben. Wenn in meiner Erinnerung sind die Personen, die auf der Bühne sind, auch vor 11 Jahren ungefähr so auf der Bühne gestanden. Ist das nur...
Nicht ganz. Also wir haben jetzt dieses Jahr vor drei Jahren mittlerweile eben zwei neue Zugänge bekommen. Das ist die Resa und die Madina. Die Resa hat jetzt im Zeitdieb macht sie den Ton. Und die Martina ist eben auch zu uns gestoßen. Und davor waren noch zwei andere Mädels dabei. Eben die Lisi, die auch eine Mitbegründerin ist. Also
der auch die Idee entstanden ist.
Die das schon ganz früh also mitgemacht hat. Und die ist dann nach Berlin gezogen.
Okay.
Und also dem Hörspiel weiterhin verbunden. Und wir wissen immer noch nicht ganz, wie man jetzt Hexensachen spielen soll, weil sie war einfach die ultimative Oma Wetterwachs. Das ist so. Also
und seit sie weg ist, trauen wir uns nicht mehr über Hexenromane drüber. Schade. Wird aber vielleicht nächstes Jahr wieder stattfinden.
Schauen wir mal.
Okay. Aber ist es jetzt relativ stabil geblieben von den Leuten, die da mitmachen? Also so quasi einmal Live-Hörspiel Innsbruck, immer Live-Hörspiel. Spiele Innsbruck.
Ja, wenn man da geblieben ist schon, wenn man in Innsbruck geblieben ist, eben, also es ist noch eine, die Marion, die ist eben auch nach Wien gegangen nach ein paar Jahren und
Es hat aber eigentlich nie jemanden gegeben, der gesagt hat, ich mag nicht mehr mitmachen. Ja. Also es ist die Begeisterung nach wie vor da, wenn sie nicht sogar wächst.
Ja, okay. Und beim Publikum auch, könnt ihr vielleicht ein bisschen drüber sprechen, wie das auch gewachsen ist jetzt da, also...
Also wie gesagt, Gilgamesch, 4 Zuschauer, Philipp Adau, 40 Zuschauer und dann mit Pratchett zwischen 150 und 200 Zuschauern bei jedem Teil. Auch vielleicht eine wichtige Information, wir spielen es als Fortsetzungsgeschichte. Wir spielen 3 Wochen hintereinander, was das Format auch wieder sehr ungewöhnlich macht. Also wir haben wirklich ein Publikum, das sich 3 Wochen Zeit nimmt, 2 Stunden am Abend Theater zu gehen, immer zur selben Zeit und das auch gerne macht. Ja, also das, weil es ist nicht möglich, diese erwähnten 120.000 Worte in einem Abend unterzubringen. Mhm. Also wir machen das an drei Abenden als Fortsetzungsgeschichte. Und wir haben definitiv ein Kernpublikum. Man kennt die Leute jetzt auch schon. Mhm. Ja, also man kennt die Gesichter, man grüßt sich. Mhm. Es ist so ein bisschen eine Fangemeinde, eine Terry Pratchett-Fangemeinde. Worauf wir besonders stolz sind oder was uns besonders freut heuer ist, dass wir einen Fan aus Wien haben, der jedes Mal anreist, um sich's anzuschauen. Das ist dann natürlich schon ein sehr schönes Kompliment, das man da erhält. Ja,
ja, und was uns auch sehr freut, ist, dass der Anteil an Dreitrittskarten immer so stetig ansteigt.
Also so heißen die Karten für alle drei Teile. Die heißen bei uns Dreitrittskarten im Gegensatz zu Eintrittskarten.
Genau. Sehr innovativ und super, ja.
Gerade falls jemand sich wundert, um was geht's da.
Und ich glaube, was man vielleicht zum Publikum nur sagen kann, ist, dass ich glaube, wir haben ein recht ungewöhnliches Publikum. Mhm. Also das sind jetzt nicht so die klassischen Theatergänger eigentlich. Also zum Teil schon, die sind auch da, aber es sind da einfach viele Leute, die normalerweise einfach nicht ins Theater gehen, die das sonst auch sehr lustig finden. Ja. Sehr viele Naturwissenschaftler, Pratchett ist aus irgendeinem Grund ein großes Naturwissenschaftler-Ding. Also,
das finde ich eh auch immer besonders spannend, was eigentlich die Leute dann dazu motiviert, Dinge zu machen, die sie sonst normalerweise nicht machen. Also beispielsweise ins Theater gehen oder sie... weil man Theaterfan ist, sich mit Pratchett, mit Literatur vielleicht auseinanderzusetzen, die man ansonsten nicht dem Theatergenre zuweisen wird.
Es ist ja was viele Leute, gerade kommt man vor in Österreich, Deutschland, beim Theater abschreckt, das hat oft immer noch so eine gewisse Formalität. Ja. Auch wenn es in vielen Theatern nicht umgesetzt wird, aber man hat immer so, oh, ich gehe mir Kultur ansehen. Ne? Ja. Und da haben wir, glaube ich, einen sehr großen Vorteil, weil wir halt sehr unterhaltsam sind. Mhm. Ja, und trotzdem eben Theater machen. Mhm. Also wir sind, glaube ich, als Theater einfach sehr leicht zugänglich. Und vielleicht lockt das auch einfach ein paar Leute raus. Mhm. Ja, also das Publikum ist auch sehr entspannt drinnen. Mhm. Das ist ganz... Leute ziehen die Schuhe aus, setzen sich im Schneidersitz hin und trinken ein Bier. Also es ist ganz eine ganz entspannte Atmosphäre eigentlich auch. Gell?
Es wird auf jeden Fall weiterhin fortgesetzt, das Live-Hörspiel. Ja. Habt ihr jemals dran gedacht zu sagen, hey, das funktioniert so gut, wir machen das öfter im Jahr?
Ja. Ja. Einmal im zweiten Jahr, glaube ich, war das. Da haben wir... Da war Winterschnee, Schmied, Mumenschanz und Hoxwatch.
Das also wir haben vier Stücke in zwei Jahren schon mal gemacht, ja.
Ich glaube, das ist so das Hinkommen, ja. Das war aber, das ist wirklich sehr viel Arbeit, vor allem, weil eben die meiste Arbeit dann der Alexander macht. Also eigentlich
ich meine, früher war so ein Skript einmal 100 Stunden Arbeit, mittlerweile sind es 50. Also das ist einfach, weil man da Übung kriegt und einfach auch beim Streichen einfach radikaler wird und Plotstrukturen schon kennt und einfach weiß, das brauche ich immer. Aber es ist viel Arbeit, aber es ist eine schöne Arbeit. Ja.
Aber das heißt, diese ganze Vorbereitungszeit braucht eigentlich dieses ganze Jahr, damit...
Nein, das braucht einen Monat.
Einen Monat?
Ja, also einen Monat zum Schreiben, einen Monat für den Rest, einen Monat zum Spielen. Okay. Also es braucht ein Vierteljahr.
Okay.
Aber wir sind ja alle keine professionellen Schauspieler. Ja. Es sind Leute in der Gruppe, die Schauspielausbildungen haben.
Ja.
Aber es ist niemand in der Gruppe, der zurzeit vom Schauspiel lebt. Das heißt, wir machen das alles nebenberuflich, zweitberuflich. Und das muss man erst einmal unterbringen. Ja, also auch wirklich 11 oder 10 Leute dreimal im Jahr für eine Aufführung zu verpflichten, wo dann alle Zeit haben. Mhm. Wenn wir proben müssten, wäre das unmöglich. Mhm. Ja, also die Tatsache, dass wir nicht proben gemeinsam, ermöglicht uns erst das zu machen. Mhm. Müssten wir da 2 Monate vorher proben, könnte man das vergessen in der Konstellation.
Mhm. Das heißt, ihr habt wirklich ein... Meeting, wo ihr euch zusammensetzt, wo du dann die Skripten austeilst, wo dann...
Ja, also wir treffen uns schon in der Regel, sagen wir mal, 3-4 Mal im Vorfeld, meistens gibt es so eine Art Kickoff-Meeting, wo irgendwie so die Zuständigkeiten verteilt werden, was weiß ich, ja, okay, du schaust, dass die Pressemeldungen ans Theater rechtzeitig fertig ist und an die Zeitungen und so. Und jemand klärt die Deko oder ist dafür zuständig. Mhm. Also so die verschiedenen Zuständigkeiten werden da halt verteilt. Und dann passiert es halt, dann treffen wir uns vielleicht nur ein, zweimal zum gemeinsamen Lesen, einfach um so die Gruppendynamik wieder hinzukriegen. Mhm. Aber das ist zum Beispiel schon was, dass wir es da ja jemals schaffen, dass wir da vollständig sind. Das ist eigentlich niemals. Und es gibt also Leute wie den Vince, der eigentlich immer nur zur Vorstellung
richtig,
kommt.
Okay. Und sich jetzt, ja, Leute bereiten sich ja unterschiedlich in diesem vor. Also es gibt Leute, die Satz für Satz proben und schauen, wie sage ich das und nochmal rückfragen. Es gibt Leute, wenn die es am Nachmittag vor der Aufführung durchgelesen haben, dann haben sie viel getan dieses Mal. Ja, okay. Also es gibt da wirklich die unterschiedlichsten Zugänge.
Könnt ihr fürs nächste Jahr schon sagen, was ihr machen wollt? Gibt es da schon eine Tendenz?
Ja, mir zieht es wieder zu den Hexen hin, die wir vorher schon erwähnt haben. Ich würde gern wieder einen Hexenroman machen.
Ja.
Aber das ist immer das Schwierige. Es eignet sich auch nicht jedes Buch als Live-Hörspiel. Mhm. Es muss eine gewisse Dialogstruktur haben, die man verwenden kann. Es muss einen gewissen Handlungsbogen haben, der sich quasi dreimal aufbaut. Also du brauchst drei kleine Höhepunkte für die drei Teile. Du brauchst genug Rollen, die auch von der Größe her passen.
Ja.
Also es eignet sich nicht jeder Roman. Aber wir werden immer besser darin, jeden Roman in unser Format zu pferchen. Ja, mal schauen, was noch alles möglich ist. Ja.
Ist es vorstellbar für euch auch einmal keinen Terry Pratchett zu machen oder seid ihr jetzt...
An sich ja. Also da waren schon immer wieder mal Ideen. Also da gibt es zum Beispiel den Jasper for Four, der in der Gruppe sehr beliebt ist und wo wir uns eigentlich schon denken, der wäre schon auch einmal lustig.
Da hat es allerdings, wo wir damals nachgefragt haben mit den Aufführungsrechten, hat es nicht gegeben, der wollte nicht, dass das umgesetzt wird, dann kann man es halt nicht machen.
Okay.
Douglas Adams haben wir uns natürlich auch schon mal überlegt, das wäre im Zuge einer speziellen Veranstaltung in Innsbruck, so ein Einfachprojekt worden, da ist aber dann eine andere Veranstaltung für dieses Projekt ausgewählt worden. Jetzt sind wir mal mit Pratchett sehr zufrieden. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir vielleicht so etwas wie ein Spin-off machen, das Live-Hörspiel Goes Somewhere und dann vielleicht sich da mal einen zweiten Autor überlegt oder zweite Schriftstellerin einmal anschaut, was man da noch machen könnte. Ja. Also Liebe zur Literatur, glaube ich, hätten wir alle genug und Ideen, was wir gern selber lesen und spielen und machen würden. Glaube ich, haben wir auch genug. Es ist immer eine Frage der Zeit und es ist ein Pratchett-Zitat, so much universe, so little time. Er hat wie immer recht. Ja.
Cool.
Ja, aber irgendwann wird es sicher spannend. Jetzt sind wir da eben gerade mal ganz, ganz schön in dieser Pratchett-Sache angekommen.
Wenn ihr quasi Live-Hörspiel macht, was sind da eure Aufgaben?
Ich bin so das Mädchen für alles. Ich schreibe Skript, ich habe den Überblick über die ganzen Abläufe, ich führe die ganzen wichtigen Gespräche mit Organisation. Wir haben aber sehr viel jetzt auch schon delegiert. Also es gibt für Fachbereiche eben jetzt Leute, die das übernommen haben. Also die Veronika macht die Finanzen, wer anderer macht das Bühnenbild, die Pressearbeit.
Ja. Wir sind da ein Verein. Wir haben alle nach den Zauberern benannt, deswegen haben wir einen obersten Hirten.
Das und ist wirklich Questor schön. Man kann dann wirklich als oberster Hirte unterschreiben. Also wirklich? Das haben wir uns gegönnt. Du kannst Vereinsfunktionen nennen, wie du möchtest.
Oh,
ja, sind in Österreich möglich, die irgendwie zu benennen. Du bist, glaube ich, die Dozentin für neue Runen.
Ja, oder der Questor. Alles ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob man Frosch spielen
will. Und das sind natürlich also die Professoren von der unsichtbaren Universität, die Zauberer aus dem Pratchett-Universum sind eben genau die, die da diese Titel vergeben haben. Ja,
ja, also als Schauspieli ansonsten ist man halt zuständig für sein eigenes Kostüm, also für seine Kostümierungen.
Ja.
Und dass man halt einfach sich überlegt, was man machen will. Ah, so Einlagen oder so, das denkt sich jetzt nicht alles der Alexander aus. Es kommen auch Leute selber daher, da wäre es lustig, wenn.
Und da werde oder sie fangen einfach singen an und sagen gar nichts. Also
ja,
das gehört dann auch dazu, dass man dann die Mitspieler überrascht und einfach irgendeine Einlage bringt, mit der niemand gerechnet hätte. Also singen, tanzen, Schwertkämpfen, vorsichtige Formen der Akrobatik, das haben wir alle schon gehabt. Tanz, okay, cool. Also das ist immer irgendwas dabei, wo sich irgendwer noch was überlegt, wie man das noch lebendiger machen können. Ganz am Anfang haben wir es sogar noch Live-Hör-Schauspiel genannt, aber der Name ist einfach nicht griffig. Es hat sich dann relativ schnell wieder zu Live-Hörspiel zurückentwickelt, aber das Schauspiel ist schon eine Komponente, die eine Rolle spielt und die ja wichtig ist.
Ja, eben. Und dann ist eben halt so das Bühnenbild und so, das ist auch so sehr gewachsen. Also das war so am Anfang was mehr so wie Christbaumschmücken mit einem Kleinkind. Also wir nehmen einfach alles, was bunt ist und gibt hat und hängen es irgendwo hin. Und
du denkst jetzt nach der gestrigen Deko, dass wir dieses Konzept nicht geändert haben, aber da war nämlich alles im goldenen Glitzerlametta gehalten. Ja. Sehr opulent, das ist aber nicht immer unsere Ästhetik.
Also am Anfang war sie mehr so ganz chaotisch. Das war dann immer so, dass wir dann eben, wir hatten regelmäßig Diskussionen mit den Spielstätten wegen dem Glitzer zusammenkehren, weil das mit dem Glitzer, das ist echt ein lästiges Zeug, wenn man das dann putzen muss.
Bei einem Hörspiel haben wir alle Requisiten von der Decke hängen lassen und sind dann einfach runtergeschnitten, wann wir sie gebraucht haben. Also wir haben da einfach gespielt und ausprobiert und unser Publikum hat mitgemacht. Also die haben uns erlaubt, da uns auszutoben und haben es witzig gefunden. Ja, und das ist halt schon cool, wenn man da einfach spielen kann.
Spielen kann, ja, und seit 3 Jahren haben wir einen Künstler engagiert, der unsere Plakate macht.
Das richtig.
Ist also auch ein Innsbrucker Künstler, der Markus Stadlober, der uns die eben malt. Und da haben wir also dem, was er fürs Plakat macht, das sind ja alles Computergrafiken, also da kann man auch sehr gut einzelne Elemente rausnehmen und die sind dann jetzt auch eben so als Hintergrund ins Bühnenbild eingeflossen.
Also diese Uhr zum Beispiel. Diese Gestaltung auf 4 Meter aus, auf Planenstoff und verwenden das dann einfach als Bühnendekoration und als Bühnenbild.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Ich habe voll viel erfahren.
Gerne.
Das ist sehr angenehm. Dankeschön. Das war also die erste Folge von Auf Buchfühlung und wir hatten irrsinnig viel Spaß mit unserer ersten Folge. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal bei Gunnar Frey für den Jingle, bei Alexander Brandner und Veronika Temmel für das Gespräch bei Veronika zu Hause und bei Martin Gerstenbräun, der dieses Gespräch überhaupt möglich gemacht hat. Bis zur nächsten Folge in einem Monat könnt ihr uns auf jeden Fall folgen auf Facebook und auf Twitter. Und wir haben auch eine Seite auf Steady. Hier könnt ihr unsere Arbeit auch finanziell unterstützen. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.